Jürgen Nebel und Nane Nebel, die CEO-Auswahl, die drei Hürden zur neuen Verantwortung und wie Sie diese meistern. Die Besetzung im oberen Managementbereich, auch C-Level genannt, ist ein Prozess, der im Vergleich zur Vergabe anderer Positionen einige Besonderheiten aufweist. Wenn ein geschäftsführender Chief Executive Officer, CEO, oder ein das operative Geschäft leitender Chief Operative Officer, COO, ausgewählt wird, treffen nämlich Personen aufeinander, die in etwa gleichgestellt sind. Anstatt einer einseitigen Bewerbung, bei der die einstellende Seite den Aspiranten ausleuchtet und auf Herz und Nieren prüft, gleicht die CEO-Auswahl eher einer Verhandlung, bei der man sich gegenseitig genau begutachtet. Doch welche Regeln gelten, wenn C-Level auf C-Level trifft? Womit ist zu rechnen? Wie kann man sich vorbereiten? Was ist erlaubt? Was zeugt von Selbstbewusstsein und was ist ein absolutes No-Go? All das erklären wir in diesen Blinks. Blink Nummer 1. Das Curriculum Vitae muss für drei verschiedene schnelle Lesarten gemacht sein. Dreh- und Angelpunkt der ersten Phase der CEO-Auswahl ist das Curriculum Vitae, CV. Denn die Informationen im Lebenslauf sind entscheidend für eine Einladung. Im Gegensatz zum Anschreiben wird das CV nämlich tatsächlich von Entscheiderinnen und Entscheidern gelesen. Doch dass es gelesen wird, heißt noch nicht, dass sich besagte Entscheider auch lange mit ihm aufhalten wollen. Insgesamt kann das CV auf drei unterschiedliche Arten gelesen werden. Bei der ersten und gleichzeitig schnellsten Lesart überfliegt eine Entscheiderin den Lebenslauf etwa 30 Sekunden lang. Daraus ergibt sich auch gleich die erste Regel für das CV und die lautet: Nichts Unnötiges auf die erste Seite packen. Alle Erfolge müssen hier direkt zu sehen sein, denn nur das Erreichte ist interessant. Echte Erfolge wie ein geglückter Launch oder eine stetige Steigerung des Umsatzes sind entscheidender als Bildungsabschlüsse oder gar eine vollständige Adresse. Für Formalia ist weiter hinten noch Platz. Das CV muss das Interesse der ranghohen und höchstwahrscheinlich sehr beschäftigten Entscheiderin sofort wecken, sonst kommt es gar nicht zur zweiten Lesart. Bei dieser zweiten Lesart nimmt sich ein Entscheider etwas mehr Zeit, in etwa 2 bis 3 Minuten. Er wird etwas genauer lesen und sich womöglich Notizen am Rande machen. Negatives, das beim schnellen Überfliegen noch unter den Tisch fiel, kann dabei zu Irritationen führen. Man sollte daher gar nicht versuchen, Misserfolge unter den Tisch fallen zu lassen, vor allem, wenn sie insgeheim zeigen könnten, dass man mit ihnen umzugehen weiß, dass man ein Problemlöser ist. So gehen manche C-Level-Persönlichkeiten automatisch davon aus, dass nur Erfolge verkaufbar sind und Niederlagen möglichst nicht erwähnt werden sollten. Nicht selten findet sich in manchem CV etwa ein verschämtes II in Insolvenz. Auch Christian Eder, ein Klient von Jürgen Nebel, verwendete das Kürzel. Im Coaching kam heraus, dass sich hinter der scheinbaren Niederlage eine Stärke verbarg. 6 Monate, nachdem Eder den CEO-Posten übernommen hatte, kam es zur Insolvenz. 5 Jahre später hatte er das Unternehmen wieder aufgebaut und einen passenden Käufer gefunden. Mit dieser Information im CV wurde er deutlich häufiger zu Gesprächen eingeladen. Bei der dritten Lesart wird das CV zum ersten Mal vollständig gelesen, und zwar meist erst unmittelbar vor dem ersten Gespräch. Offenbart er bei dieser genauesten, minutiösen Lesart Schwächen, wird sich das anstehende Gespräch schwieriger gestalten. Blink Nummer 2. Schriftliche Referenzen sagen mehr aus als offizielle Zeugnisse. Jetzt mag die ein oder andere vielleicht sagen: Nun ja, so viel Zeit muss man auch wieder nicht ins CV stecken, schließlich kann das meiste ja später noch beim ersten Kennenlernen besprochen werden. Das ist allerdings ein Trugschluss. Nur einem überzeugenden CV folgt eine Gesprächseinladung. Außerdem gilt: Die Arbeit, die man beim Erstellen des CVs leistet, zahlt sich im späteren Gespräch aus, denn ein gutes CV regt zum Gespräch an. Dazu muss man sich aber Zeit nehmen. 2 bis 3 Stunden sind zu wenig. Ein ganzer Tag ist deutlich realistischer. Wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Bewerbung sinnvoll aussieht. Es bringt überhaupt nichts, ängstlich vorgestanzte, unausgesprochene Regeln einzuhalten. Hier darf sich eine C-Level-Persönlichkeit durchaus Freiheiten herausnehmen, zeugt es doch von Selbstbewusstsein und davon, dass man selbst nachdenkt und entscheidet. Ein gutes Beispiel dafür ist der Aufbau des Lebenslaufes. Das retrograde CV, bei dem neueste Stationen oben stehen, ist zwar mittlerweile Standard, aber nicht zwangsläufig die bessere Wahl. In manchen Fällen ist die chronologische Auflistung von Vorteil, etwa wenn man veranschaulichen will, wie logisch sich Station an Station schloss. Zeugnisse sind nicht besonders wichtig bei der Entscheidungsfindung, sondern oft eher Formsache. Das liegt daran, dass sie wenig Aussagekraft haben, da sie in standardisierter, formelhafter Sprache verfasst werden. Zwar gibt es Schlüssel, die die eigentliche Aussage hinter Formulierungen zurück übersetzen, aber was hilft das, wenn niemand mehr so richtig weiß, was »er erfüllte seine Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit« wirklich bedeutet? Denn entgegen der Annahme vieler gibt es schlicht keine genaue Codierung, die von Insidern eingehalten wird. Referenzen, vor allem schriftliche, haben dagegen einen hohen Stellenwert, anders als die offiziellen, fast ausschließlich sehr guten Arbeitszeugnisse, sind schriftliche Referenzen ein authentischer Nachweis der eigenen Leistungen und Fähigkeiten. Doch es ist durchaus anstrengend, sie zu besorgen, schließlich werden sie niemals ungefragt ausgestellt. Um Aussagekraft im C-Level-Auswahlverfahren zu haben, muss die Referenzgeberin eine hohe Stellung im Betriebsgefüge innehaben. Geschäftsführerinnen, Aufsichtsratsmitglieder oder Gesellschafter des Unternehmens sind die richtigen Ansprechpersonen. Formulierungsvorschläge darf man dabei zwar machen. Wichtig ist jedoch, dass sich die Referenz deutlich von einem Zeugnis abgrenzt. Deswegen sollte bei der schriftlichen Referenz unbedingt auf jegliche Floskeln und standardisierte Formulierungen verzichtet werden. Blink Nummer 3. Das Erstgespräch klärt offene Fragen und gelingt, wenn die Machtasymmetrie stimmt. Während das CV Kern der ersten Phase ist, ist das Bewerbungsgespräch der Höhepunkt der gesamten C-Level-Auswahl. Bewerbungsgespräche sind der Zeitpunkt, Lücken aus der dünnen Papierlage von CV und Zeugnissen zu füllen. Und die gibt es fraglos. Denn mit welchen Methoden man bisherige Erfolge erzielen konnte, können die meisten CVs nicht abbilden. Dafür fehlt schlicht der Platz. Ebenso können sie nur Vergangenes auflisten. Man kann in ihnen nicht zeigen, inwiefern sich die eigene Expertise dazu eignet, in der Zukunft konkrete Probleme zu lösen. Ohnehin erfährt man von den meisten Problemen erst im Gespräch. Sie stehen schließlich nur in den seltenen Fällen in der Job Description. Wichtig für ein gelingendes Erstgespräch ist es, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Deshalb sollte man immer mehrere Optionen haben, also mit mehreren Unternehmen gleichzeitig in Kontakt stehen. So entsteht Walking Power, also die Macht, Paroli zu bieten und zur Not einfach aufzustehen und zu gehen. Hin und wieder braucht man diese auch tatsächlich, denn das ein oder andere Unternehmen verfährt im Erstgespräch wie im Kreuzverhör. In einem solchen Fall ist es schwierig, selbst tiefergehende Fragen zu stellen oder längere eigene Statements einzustreuen. Walking Power ermöglicht es in solchen Fällen, dagegen zu halten. Vielleicht gelingt es sogar, das Gespräch umzudrehen und ähnlich offensiv zu fragen. Das kann dazu führen, dass man sich mehr Respekt verschafft. Und damit sind wir auch schon beim großen Vorteil der Kennenlerngespräche. Hier erfährt man, woran man beim jeweiligen Unternehmen ist. Der Stil des Erstgesprächs deutet darauf hin, wie das Miteinander zukünftig sein wird. Auch die äußeren Umstände indizieren dabei die Wertschätzung, die das Unternehmen einem entgegenbringt. So kann das Erstgespräch in einem neutralen Büroraum, einem teuren Golfhotel oder aber, auch das kommt in seltenen Fällen vor, kostensparend am Stehtisch einer Autobahnraststätte stattfinden. Auf diese Weise helfen Erstgespräche dabei, herauszufinden, was und wohin man überhaupt will. Und das ist natürlich ausschließlich Typsache. Wer mit dem oben beschriebenen Hierarchiegehabe nichts anfangen kann, sollte direkt einen Schlussstrich ziehen. Andere finden klare Verhältnisse möglicherweise sogar angenehm. Sie werden dementsprechend kein Problem damit haben, beim Erstgespräch zurückzustecken. Blink Nummer 4. Schon im Erstgespräch sollte möglichst viel geklärt werden, denn die Zeit aller Beteiligten ist kostbar. Auf Kreuzverhöre und sonstiges Hierarchiegehabe im Erstgespräch kann man je nach Typ also unterschiedlich reagieren. Allerdings kann man es sich als C-Level-Persönlichkeit nicht erlauben, nur still zuzuhören. Denn kein C-Level-Manager verfügt über so viel Zeit, erst recht nicht, wenn er noch angestellt ist, sich auf Dutzende Folgegespräche einzulassen, die am Ende vielleicht ohne Ergebnis bleiben. Im Übrigen ist diese Methode des einseitigen Ausfragens auch für Unternehmen ineffizient. Kandidaten und Kandidatinnen, die sich auf die einseitigen Spielregeln einlassen und im Erstgespräch nur wenig über das Unternehmen erfahren, bemerken erst beim zweiten oder dritten Mal, dass sie gar kein Interesse an der Position haben. Es gilt daher, im ersten Gespräch so viele Fragen wie nötig zu stellen, um all das zu klären, was man wissen will. Grundsätzliche Fragen lauten zum Beispiel: Worin besteht das Kerngeschäftsmodell und auf welche Weise werden Kunden gewonnen? Wie sieht die weitere Strategie aus? Man darf auch etwas forscher sein und etwa fragen, wo die entscheidende Person auf der anderen Seite des Tisches das Unternehmen in 5 Jahren sieht und welches aktuell die wichtigsten Projekte sind. Und natürlich sollte man auch versuchen herauszufinden, wie groß der Gestaltungsspielraum in der Verantwortung sein wird. Die ein oder andere Frage könnte schnell als unverschämt aufgefasst werden, doch der Ton macht die Musik und in diesem Fall sollte er ernsthaft sein. Das beweist echtes Interesse und man zeigt, dass man sich wirklich in die Verantwortung hineindenken will. Als generelle Faustregel in Sachen Vorbereitung gilt: Informationen sammeln und Gesprächspunkte vorbereiten, ja. Auswendig lernen, nein. Einstudierte Kurzvorträge wirken weder souverän noch authentisch. Sie sind Führungskräften schlicht nicht angemessen. Erlaubt ist es hingegen, während des Gesprächs offen mitzuschreiben. Das suggeriert dem Gegenüber nämlich eine gewisse Erwartungshaltung. Ich bin hierher gekommen, um Informationen zu erhalten. Apropos Gegenüber. Für gewöhnlich sitzt man in C-Level-Auswahlverfahren immer mehreren Personen verschiedener Stellungen gegenüber. Schließlich geht es um eine hohe Position. Daher ist nicht immer klar, wer letzten Endes über die eigene Zukunft bestimmt. Und da man dies eben nie so genau weiß, sollte man jede Gesprächspartnerin gleich ernst nehmen. So kann es beispielsweise sein, dass die höchste Instanz der Form halber im Raum sitzt, in Wirklichkeit aber der einfache HR-Manager entscheidet. Blink Nummer 5. In den Folgegesprächen muss die Wahrheit hinter der Job Description herauskommen. Bei den Gesprächen, die auf das erste Kennenlernen folgen, kommt es voll und ganz darauf an, möglichst viele Informationen über die ausgeschriebene Stelle und das Unternehmen zu gewinnen, weit weniger hingegen darauf, sich zu verkaufen und maximal gefällig durchzukommen. Tipps aus Ratgebern à la »So brillieren Sie in zweiten Bewerbungsgesprächen« sind daher nicht nur irrelevant, sondern mitunter sogar gefährlich. Fast immer geht es nur darum, sich selbst besonders gut darzustellen. Durchkommen und gewinnen um jeden Preis lautet hier die Devise. Wer alles darauf setzt, sich zu verkaufen, der mag damit sogar Erfolg haben. Am Ende landet er aber vielleicht in einem Job, den er gar nicht wollte, und in einem Unternehmen, über das er kaum etwas weiß und das er daher vollkommen falsch eingeschätzt hat. Insgesamt sollten die Folgegespräche deshalb auf die alles entscheidende Frage abzielen: Passen wir zusammen? Essentiell in der zweiten Phase ist es zu erfahren, was wirklich hinter der ausgeschriebenen Job Description steht. C-Level-Managerinnen müssen in den Gesprächen aus ihren Gegenübern, ob Personaler oder Geschäftsführerin, herauskitzeln, wie die zu übernehmende Position und die genaue Verantwortung aussehen. Wie dadurch eine fatale Fehlentscheidung verhindert werden kann, zeigt das Beispiel von Peter Fuhrmann. Jürgen Nebels Klient hatte sich auf eine Stelle als CTO in einem Familienunternehmen beworben. Im allerletzten Gespräch vor Vertragsausfertigung traf Fuhrmann sich noch einmal mit dem langjährigen Personalberater des Unternehmens. Fuhrmann hatte sich trotz Bedenken schon für die gut bezahlte Stelle entschieden. Er sollte 240.000 Euro pro Jahr verdienen und wollte nur noch mal die letzten Zweifel ausräumen. Der Personalberater erzählte ihm dann jedoch ganz unverblümt, worauf er sich einstellen sollte. Grob zusammengefasst erfuhr Fuhrmann, dass er sich in den ersten Jahren trotz seiner nominell hohen Position und des hohen Gehalts stark würde unterordnen müssen. Wie eine Amöbe solle er sich in der ersten Zeit verhalten, dann könne er damit rechnen, dass sich seine Lage bessere. Durch diese Phase müssten alle durch. Von amöbenhaftem Verhalten hatte in der Stellenanzeige natürlich nichts gestanden. Job Descriptions sind meist eher eine Art Werbeschrift und verraten nicht unbedingt, worauf man sich letztlich einlässt. Der Personalberater war der Erste, der Fuhrmann reinen Wein einschenkte. Alle anderen zukünftigen Kollegen und Kolleginnen waren bis zuletzt bei Standardformulierungen geblieben. Gerade solche Fälle zeigen, dass es oft entscheidend auf die Folgegespräche ankommt. Blink Nummer 6. In der dritten Phase geht es neben dem Taktieren darum, das passendste Unternehmen auszuwählen. Die ersten beiden Hürden des Auswahlprozesses sind geschafft. Was erwartet einen in der dritten und letzten Phase? Was wird geprüft? Worüber wird verhandelt? Das alles sind valide Punkte, doch bei allem Taktieren und Verhandeln sollte der Schwerpunkt auch in dieser Phase absolut auf der Auswahl des passendsten Unternehmens liegen. Wer die Hinweise bezüglich der Machtasymmetrie beherzigt hat, wird in dieser Phase mit mehreren Unternehmen im Gespräch sein. Dies stellt übrigens keinen Vertrauensbruch dar, auch wenn manche Entscheider einem das Gefühl geben könnten. Doch wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der CEO-Auswahl weniger um eine Bewerbung als um Verhandlungen. Und wenn das Unternehmen mit mehreren Kandidaten gleichzeitig spricht, dann darf man selbst das auch. Es ist daher erlaubt, mit offenen Karten zu spielen. Das zeugt nicht nur von Selbstbewusstsein, sondern bringt auch Vorteile in dieser Phase der Verhandlung. So kann man den Prozess an der richtigen Stelle durchaus beschleunigen und sich von zwei als passend empfundenen Unternehmen parallel Vertragsentwürfe zusenden lassen. Erst ein Unternehmen wählen, nur um dann in der Probezeit das nächstbessere zu suchen, ist hingegen ein Bruch des Vertrauens. Leider kommt dies öfter vor. Über all dem Taktieren darf man das Wesentliche allerdings nicht aus den Augen verlieren. Es geht darum, richtige Entscheidungen zu treffen. Wer beim falschen Unternehmen anfängt, handelt sich eine unnötige Probezeit ein, die noch dazu im Lebenslauf steht und muss zudem mit finanziellen Einbußen rechnen. Wer bis hierhin beherzigt hat, nicht alles aufs Gefallen und Durchkommen auszurichten, wird in dieser letzten Phase belohnt. Nun zahlt sich der anstrengendere, ungefälligere Weg aus, vor allem Informationen zu sammeln. Hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich trotzdem nicht, denn selbst 10 ausführliche Gespräche können einen unmöglich auf das vorbereiten, was einen als Führungskraft im neuen Unternehmen erwartet. Es kann immer nur darum gehen, die Chance einer Fehlentscheidung zu verringern. Daher gilt es, auch in der letzten Phase noch einmal Augen und Ohren offen zu halten. Blink Nummer 7. Die Vertragsunterzeichnung ist die letzte Möglichkeit, sich ein Bild vom Unternehmen zu machen. Auch in der dritten und letzten Phase der CEO-Auswahl kann es zu unschönen Überraschungen kommen. Immerhin geben solche Momente entscheidende Hinweise auf das Klima und die Kultur innerhalb des zukünftigen Unternehmens. Es gilt daher, genau auf die Rahmenbedingungen zu achten und zur Not auch kurz vor knapp die Reißleine zu ziehen. Denn eine falsche Entscheidung ist fatal und kann für einen ziemlichen Knick in der Karriere sorgen. Im Normalfall läuft das Prozedere vor der Vertragsunterzeichnung so ab. Zunächst schickt das Unternehmen einen Entwurf des abzuschließenden Vertrags zur Prüfung. Hin und wieder kommt es jedoch vor, dass eben kein Entwurf, sondern bereits unterschriebene Verträge zugesandt werden. Das ist nicht nur schlechter Stil, es sorgt auch für unnötigen Druck, indem suggeriert wird, dass wichtige Leute bereits Zeit investiert und unterschrieben hätten. Gleiches gilt für die Dauer bis zur Unterschrift. Mindestens eine Woche Zeit sollte man schon haben. Wenn HR-Manager hier drängeln, spricht das für eine unangenehme Unternehmenskultur. Derartige Hierarchiespielereien auf den letzten Metern deuten darauf hin, wie sich das zukünftige Verhältnis fortsetzen könnte. Der Arbeitsvertrag und die nachfolgenden Verhandlungen sind also die letzte Chance, noch einmal Plus- und Minuspunkte zu vergeben. Natürlich ist das auch Typsache. Wem klare Hierarchien und eine ebensolche Unternehmenskultur liegen, der muss sich davon, wie schon erwähnt, nicht abschrecken lassen. Auch an der Sprache des Vertrages lassen sich die Geschichte und die Kultur des Unternehmens ablesen und noch einmal neue Eindrücke gewinnen, die das Bild des Unternehmens deutlicher zeichnen. Interessant ist hier zum Beispiel, welchen Umfang gewisse Abschnitte wie etwa zu den Abfindungen im Vertrag einnehmen. Es bedarf keiner allzu großen Fantasie, um sich vorzustellen, dass es in derartigen Punkten in der Betriebshistorie zu Streitigkeiten gekommen ist, was wiederum zum Problem für einen selbst werden könnte. Selbst am vorhandenen und eben nicht vorhandenen Juristendeutsch lässt sich möglicherweise ablesen, wie sehr das Unternehmen seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wertschätzt. Der Ton und den generell gesteckten Rahmen des Vertrages kann man natürlich nicht ändern. Das Unternehmen ist, wie es ist. Take it or leave it. Sehr wohl verändern lassen sich hingegen konkrete Klauseln im Vertrag. Im letzten Blink stellen wir daher die wichtigsten Klauseln vor, über die man verhandeln kann. Blink Nummer 8. Einige Vertragsklauseln sind wichtiger als andere und unbedingt durchzusehen. Wer über einzelne Klauseln im Vertrag verhandelt, lotet aus, inwieweit noch Spielraum besteht. Und das kann sich durchaus lohnen, ob nun hinsichtlich der Verpflichtungen oder der Vergütung. Nicht jeder Punkt sollte diskutiert werden, das wirkt kleinlich. Besser ist es, die wichtigsten Kritikpunkte zu identifizieren. Einige wichtige, gern übersehene Klauseln listen wir im Folgenden auf. Erstens. Vertragsverhandlungen beginnen natürlich nicht erst dann, wenn der Vertragsentwurf im Postfach liegt, sondern sie ziehen sich durch den gesamten Prozess der CEO-Auswahl. Angefangen beim ersten Gespräch mit dem Headhunter über Gehaltsvorstellungen. Wer dabei zu verhalten war, sich risikoscheu unter Wert verkauft hat, wird natürlich auch kurz vor Vertragsschluss Probleme haben, beim Gehalt eine angemessene Summe durchzusetzen. Darum ist es am besten, von Beginn an Farbe zu bekennen. Man sollte gleich von Anfang an eine konkrete Gehaltszahl nennen, jedoch noch nicht preisgeben, ob man diese aktuell bekommt oder erwartet. Ganz unabhängig davon empfiehlt sich eine Vertragsklausel, nach der feste Bezüge jährlich überprüft werden. Zweitens. Wer eine Stelle angenommen hat, deren neues Festgehalt etwas unter dem alten liegt, kann versuchen, die Gewinnbeteiligung nach oben zu verhandeln. In der Regel sind solche Verhandlungen nämlich erfolgversprechender. Dabei darf dann auch auf das niedrigere bzw. nicht gestiegene Grundgehalt hingewiesen werden. Drittens. Vor allem mittelständische Unternehmen mit starkem lokalem Bezug verlangen hin und wieder, dass Kandidaten auch vor Ort leben. Manche Unternehmen halten Regeln zu Dienstsitz und Wohnort auch arbeitsvertraglich fest, was von vielen allzu leicht übersehen oder nicht ernst genommen wird. Man kann daher nicht einfach darauf vertrauen, dass sich das Problem von allein löst oder das Unternehmen davon keinen Gebrauch machen wird. Hier ist Vorsicht angesagt. Viertens. Eine halbjährige Probezeit, während der man jederzeit fristlos gekündigt werden kann, ist auch im C-Level-Bereich der absolute Normalfall. Doch es gibt eine Möglichkeit, die unbeliebte Probezeit aus dem Vertrag zu bekommen, wenn man aus einer ungekündigten Position heraus verhandelt. Dann kann man argumentieren, man wolle das Risiko eines Jobverlustes nicht eingehen. Vor allem, weil sich auf der C-Ebene nach 6 Monaten zumeist noch kein abschließendes Urteil über die eigene Leistung bilden lässt. Ob es um die Vergütung oder das Auslassen der Probezeit geht, bei letzten Verhandlungen geht es weniger um das eigene Verhandlungsgeschick, sondern viel stärker um die Frage, wie sehr ein Unternehmen einen an Bord haben will. Und vielleicht nimmt diese Erkenntnis ja etwas Druck aus dem doch sehr anstrengenden Prozess der CEO-Auswahl. In diesen Blinks hast du erfahren, dass das C-Level-Auswahlverfahren ein besonderer Prozess ist, der sich von normalen Bewerbungsverfahren deutlich unterscheidet. Auf CEOs und andere C-Level-Führungskräfte warten 3 Hürden. Die Einreichung eines überzeugenden Lebenslaufes, das Vorgehen in der Phase der Zweitgespräche und die alles entscheidende Zeitspanne vor Vertragsunterzeichnung. Dabei ist es in den letzten beiden Phasen besonders wichtig herauszufinden, was sie in einem Unternehmen erwartet. C-Level-Bewerber und Bewerberinnen sollten daher viel Zeit darauf verwenden, Informationen zu sammeln, anstatt sich bestmöglich darzustellen. Es geht nicht darum, unbedingt vom erstbesten Unternehmen eingestellt zu werden. Entscheidender ist am Ende die richtige Wahl. Das waren unsere Blinks zu die CEO-Auswahl, die 3 Hürden zur neuen Verantwortung und wie Sie diese meistern. Von Jürgen Nebel und Nane Nebel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.